Manchmal wundert man sich über die Marktentwicklung. Es gibt Ereignisse, die beeinflussen das Börsengeschehen stark, obwohl sie vergleichsweise unbedeutend erscheinen. Und es gibt auch Ereignisse, die scheinen marktverändernd, lösen aber nur marginale Veränderungen aus. Und auch wenn die US-Wahl seit dem vergangenen Wochenende noch viel deutlicher als zuvor ihren Schatten vorauswirft, bleiben die Märkte vergleichsweise ruhig. Doch gerade exportorientierte Volkswirtschaften wie die deutsche dürften es unter einem Präsidenten Trump schwer haben. Ein Handelskrieg zwischen den USA und China sowie der EU droht. An der weniger aufregenden Flanke der Geldpolitik mehren sich nun die Zeichen, dass es auch in den USA zu einer ersten Senkung der Leitzinsen kommen könnte. Warum beeinflussen die Ereignisse die Märkte so unterschiedlich? Was ist denn nun endlich mit den Zinssenkungen in den USA? Und wie sehr wird ein Handelskrieg vor allem Deutschland treffen? Wir sprechen drüber in Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 18. Juli 2024 und bei mir ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Hi Dirk.
Ja, ich muss mich immer irgendwie noch dran gewöhnen an unser neues Duo hier im Podcast. Also das fällt mir echt noch schwer, weil das war so gelernt, 100 Folgen lang. Hallo Herr Kater. Aber gut, ich werde mich auch noch dran gewöhnen. Ja, wir beschäftigen uns ja irgendwie immer mit den aktuellen Ereignissen und mit dem aktuellen Geschehen an den Märkten und manchmal auch mit Sachen wie Börsenweisheiten. Das haben wir in der 100. Folge beispielsweise gemacht. In dieser Folge möchte ich mal darüber sprechen, warum eigentlich manche Ereignisse die Märkte kalt zu lassen scheinen, andere aber starke Auswirkungen haben, obwohl man vielleicht denkt, naja, da ist ja eigentlich gar nicht so viel passiert. Der Anschlag auf Donald Trump vom Wochenende beherrscht ja eigentlich sämtliche Medien der Zeit. Überall werden neueste Entwicklungen festgehalten. Es wird darüber berichtet, was passiert. Der Parteitag der Republikaner hat auch noch stattgefunden. Und als ich das gehört habe, dachte ich auch daran, was wohl dann an den Kapitalmärkten passieren könnte. Und ich habe eigentlich auch mit größeren Auswirkungen gerechnet, aber die Marktreaktionen, die blieben ja eigentlich weitgehend aus. Nun steht die Vermutung im Raum, dass die Tat sogar noch wahlentscheidend gewesen sein könnte. Warum haben aber die Märkte denn so gut wie keine Notiz davon genommen jetzt?
Naja, weil schon viel einfach eingepreist worden war vorher. Jetzt natürlich nicht das Attentat, aber schon in den vergangenen Wochen sind doch die Wahlchancen von Donald Trump bei dem schwachen Eindruck, den Joe Biden in der Öffentlichkeit gemacht hat, und es geht ja auch immer weiter. Also die Wahlchancen war ja deutlich angestiegen. Und die Märkte haben ja nicht sowas wie politische Dramatik zu bewerten, so Dramatik an sich, sondern einzig die Auswirkungen von Ereignissen auf Unternehmen, auf Haushalte, auf die Finanzmärkte, auf Kredite und das eben durch die ganze Wirtschaft durch. Ja, und da ist es einfach so, dass schlichtweg mittlerweile das Wirtschaftsprogramm von Donald Trump Eingang gefunden hat in die Kurse. Erst schleichend, zum Schluss dann schneller. Und das heißt also höhere Aktienkurse, und zwar in der Breite. Die Tech-Werte werden eher zurückgestuft. Das liegt daran, dass Donald Trump ja insbesondere mit den kalifornischen Plattformunternehmen auf Kriegsfuß steht. Also höhere Aktienkurse durch die Bank weg und niedrige Rentenkurse. Und das hat sich einfach jetzt nochmal verstärkt. Und da sind auch politische Experten gefragt und keine ökonomischen. Aber wenn die politischen Experten sagen, dass dieses Attentat nun tatsächlich die Waage eindeutig Richtung Donald Trump kippen lässt. Das ist aus ökonomischer Sicht an den sogenannten Wahlbörsen auch nachvollziehbar. Da sind die Wahrscheinlichkeiten für den Sieg von Joe Biden abgestürzt. Erst nach dem TV-Duell und jetzt eben nochmal zurückgegangen. Also, wenn das so ist, dann sind jetzt mittlerweile dann Trump 2.0 sozusagen mehr oder weniger vollständig schon in den Märkten drin. Es sei denn eben, es passiert eben noch was. Ja, das ist ja das dann doch, was aus der politischen Dramatik dann doch rüberschwappt. Es sind noch Wochen hin bis zur Wahl, und angesichts der Lage in den USA ist das nicht mehr so sicher, dass das alles ohne fundamentale Neuigkeiten abgeht. Zum Beispiel, wenn, und das ist glaube ich auch eine Botschaft dieses Vorfalls, dieses Attentats, wenn dies tatsächlich ein Fanal oder ein weiterer Meilenstein für mehr Gewalt auf den Straßen in den USA, politische Gewalt, sein sollte, dann liegt aus Marktsicht da schon eine Brisanz drin. Denn das wäre eindeutig schädlich für den Standort, Wirtschaftsstandort USA. Aber das sind Dinge, die nicht von heute auf morgen auftauchen, die sollen sich schrittweise ergeben. Und es liegt schon nahe, dass dieser Vorfall jetzt die amerikanische Gesellschaft eben weiter polarisiert.
Ein paar Marktreaktionen gab es ja dann aber doch schon. Insbesondere deutsche Werte sackten da ein bisschen ab. Damals bei einem Sieg von Donald Trump, von einem erneuten Handelskrieg zwischen USA und EU, aber auch eben China ausgeht. Ist diese Gefahr denn tatsächlich so real, wie sie erscheint? Denn auch Biden hat ja bereits gewisse Dinge, insbesondere Richtung China, umgesetzt. Wird es dann weitergehen, auch wieder Richtung EU stärker?
Also die größte Auswirkung von dem, was auf Trumps Agenda steht, liegt in dieser Zollpolitik. Starker Anstieg der Zölle gegenüber China, moderater, aber eben auch spürbar gegenüber Europa. Und das hat auch gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. Es gibt ja Modellrechnungen, wonach das durchaus ein Prozentpunkt, also ein Prozent vom Bruttoinlandsprodukt gerade hier in Deutschland kosten könnte. Aber in diesen Rechnungen steht auch drin, dass auch nach einigen Jahren später in den USA ein Verlust von 0,5% auftritt. Insofern gibt es eben für die gesamte Wachstumsdynamik schon Auswirkungen. Aber das sind Dinge, die sich über mehrere Jahre verteilen, in jedem Jahr einige Zehntel des Bruttoinlandsprodukts beeinflussen. Wenn es hochkommt, dann mal ein Prozent. Und die in ihrer Dramatik dann erst sichtbar werden, wenn 5 Jahre verstrichen sind. Wo es eben schneller geht mit den Reaktionen und wo die Märkte dann auch eher darauf reagieren, das sind Branchenthemen, natürlich. Also wesentlich, Zölle gegenüber europäischen Produkten sind gleich hoch, sollen auf alle Produkte gelten. Aber inwieweit beispielsweise als Reaktion darauf aus China Produkte eben nochmal günstiger in Europa abgekippt werden, das wird sich wahrscheinlich auf einige Branchen beschränken, dass eben die Branchen, wo China erklärtermaßen sich fortentwickeln wollte und auch fortentwickelt hat, E-Autos, Solar, Batterie und so weiter. Da muss man für jede Branche tatsächlich abwägen, was eben die Auswirkungen von Zöllen ist. Und innerhalb von Branchen ist es auch nochmal unterschiedlich. Wenn ich ein Unternehmen bin, was schlichtweg einfach keine Konkurrenz hat auf der Welt, dann sind mir Zölle relativ egal, dann geht vielleicht die Nachfrage nach meinem Produkt ein bisschen zurück. Aber ich kann weiterhin liefern, auch in die USA. Dann haben wir weitere Faktoren. Zölle, die Wirkungen von Zöllen können beispielsweise abgemildert werden durch Währungsbewegungen. Also wenn Sie uns vorstellen, was nicht ganz unplausibel ist, dass der US-Dollar vorübergehend aufwertet, dann sind auch diese Zollwirkungen etwas milder. Also es ist wie immer ein Kaleidoskop von vielen, vielen Faktoren. Das wird man dann eben Stand Frühjahr nächsten Jahres, wenn Entscheidungen getroffen werden in den USA, Herbst nächsten Jahres, wenn sich erste Wirkungen einstellen, dann sehen in den Auswirkungen und dann wird es in die Kurse der entsprechenden Firmen, Branchen, ich glaube weniger in den Gesamtmarkt einfließen.
Naja, aber Deutschland als Exportnation, wir werden ja gerne auch als solche immer bezeichnet, dürfte das ja trotzdem relativ stark treffen, wahrscheinlich auch Frankreich in gewisser Form. Und Deutschland ist ja auch in so einer Art, ja, ich nenne es mal Mini-Handelskrieg mit China. Wir haben jetzt besondere Zölle beispielsweise auf Elektroautos aus China erhoben. Auch da passiert ja ein bisschen was. Ist dieser Eingriff in den Markt nicht irgendwie auch kontraproduktiv, weil ich ja auch gewisse Nachfrageströme einfach stark verändere dadurch?
Also wenn ich mal das Lehrbuch für die Ökonomen im Fach Außenhandel mitbringe und die ersten Seiten aufschlagen, dann liest man als erstes, dass solche Eingriffe, das heißt also Zölle, immer schaden, und zwar allen. Am besten sind alle Länder der Welt dann dran, wenn sie ihren Austausch untereinander so frei wie möglich gestalten, Aber schon, wenn sich eben einer nicht daran hält, wenn einer diesen freien Austausch unterbricht, dann ist man draußen aus dieser Lehrbuchwelt. Dann ist man eben in der wirklichen Welt. Und dann muss man sich halt auf der Stufe des Zweit- und Drittbesten eben Lösungen ausdenken. Und dann wäre es unter Umständen auch nicht weise, selbst an Freihandelsregeln festzuhalten. Das muss man genau untersuchen, ob man dann nicht schlechter fährt als die Länder, die den Freihandel unterbrechen. Das hängt vom Fall zu Fall ab. In diesem Fall, was wir jetzt haben, eben was in Amerika und Europa und in China passiert, ist es, glaube ich, nicht weise von Europa einfach nichts zu tun. Und es ist für mich ein Unterschied, ob man Zölle erhebt, um die eigene Industrie vermeintlich wieder zum Leben erwecken und so mit Themen von nationalem Stolz und America Great Again macht. Oder ob man sich mit Zöllen gegen einen wettbewerblichen Nachteil von der heimischen Industrie gegenüber den unfairen Mitteln von ausländischen Wettbewerbern, wie Subventionen, wie China das eben macht, wehrt. Im ersten Fall, das ist für die USA der Fall, sollte die Reaktion eher darin bestehen, mit den USA verstärkt auf die Verhandlungsweg zu gehen und mit der neuen Regierung Regeln auszuarbeiten, die das Ganze erträglich machen. In China ist das was anderes. Da kann man Druck ausüben, nur mit Gegenmaßnahmen. Und die Europäische Union ist ein Riese auf dem internationalen Feld der Handelspolitik. Und dieser Riese kann eben seine Kraft auch einsetzen und das sollte er dann tun.
Nun hat der Anschlag auf Donald Trump ja relativ wenig Einfluss gehabt auf die Märkte. Ich frage mich immer dann, woran kann ich denn eigentlich feststellen, welches Ereignis hat einen großen Einfluss und welches hat eher nicht so großen Einfluss? Das scheint ja manchmal wirklich so ein bisschen unvorhersehbar zu sein.
Ja, also wie ich eben schon gesagt habe, für einzelne Branchen sind politische Ereignisse ja schon mitunter sehr relevant. Denk mal daran, was die neuen militärischen Konflikte hier in Europa beispielsweise mit den europäischen Waffenproduzenten gemacht haben. Die Kurse haben sich verdoppelt, verdreifacht. Oder wenn man eine Gesetzesänderung aus Brüssel für den Agrarbereich hat beispielsweise, was das für Düngemittelhersteller oder jeweils die betroffenen Firmen ausmacht. Also solche politischen Ereignisse und auch politische Entscheidungen von Relevanz für einzelne Firmen oder Branchen, das findet quasi jede Woche statt. Und da passieren ja auch Reaktionen. Aber um jetzt wirklich den gesamten Aktienmarkt und dann gleichzeitig auch noch den gesamten Anleihemarkt zu treffen, muss ja ein Ereignis von wirklich universeller Bedeutung für die ganze Wirtschaft, am Ende für die ganze Weltwirtschaft eintreten. Das sind eben seltene Kategorien. Also das ist das Thema Naturkatastrophe, also nicht zuletzt Corona, das haben wir ja gesehen. Kriege gehören dazu, Finanzkrisen auch, weil das schnell die ganze Welt betrifft, das ganze Weltfinanzsystem und eben auch so universell für alle Firmen ist. Wenn die Eigentumsordnung in einem Land gefährdet ist, also beispielsweise durch Bürgerkriege, wenn ein Bürgerkrieg ausbricht, dann hat das selbstverständlich auch Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft eines Landes. Also alle spektakulären politischen Ereignisse können eben schon darauf abgeklopft werden, ob sie ein Land einem solchen Zustand näher bringen. Ja, und dann gibt es schon mal Reaktionen an den Kapitalmärkten, etwa durch Risikoaufschläge wegen großer Unsicherheit. Aber das sind meistens eben moderate Reaktionen, bis sich dann eben der Verdacht, den die Märkte haben, die Befürchtungen, die Erwartungen, bis sie sich dann tatsächlich bestätigen. Meistens ist es eben ein Prozess, wenn beispielsweise ein ganzer Aktienmarkt eines Landes langsam in den Niedergang geht. Dazu muss das Land ja eben dann auch abwirtschaften. Das dauert dann eher ein paar Jahre mehr, als dass das sofort geht.
Aber gerade bei solchen starken Einmalereignissen, also nehmen wir mal Corona, die sind ja einfach nicht vorherzusehen. Das sind ja genau die Sachen, die dann am Ende auch, ja, also Corona macht, es war jetzt nicht so spannend, aber diese Unwägbarkeit ist es doch eigentlich, die Märkte überhaupt in Bewegung halten, weil die Unvorhersehbarkeit der Ereignisse eben dazu führt, dass es eben entsprechende Bewegungen gibt. Wir sehen das häufig mit der negativen Brille. Du hast es eben auch gesagt. ja, die Märkte gehen dann bergab. Wir sehen das immer sehr negativ alles. Aber das kann ja auch genau umgekehrt sein, dass diese Unwägbarkeit eben auch eine Chance zeigt, eben beispielsweise ein positives Ereignis eben die Märkte nach oben zieht. Also bei Corona war es ja zum Beispiel dann ja die Nachricht über den Impfstoff, der gefunden wurde, wo es dann eben eine deutliche Marktreaktion gab.
Da ist ja auch schon im Vorfeld viel drauf gesetzt worden. Die Erwartungen der Märkte war, dass die Corona-Pandemie erstens irgendwann beendet wird durch Immunschutz für die Bevölkerung und zweitens, dass die Wirtschaft in der Zeit nicht austrocknet und vollkommen da niederliegt. Und beides hat sich dann mehr und mehr bewahrheitet und dann haben die Märkte diese ersten Vermutungen dann auch weiter umgesetzt in Kurssteigerung, beziehungsweise viel von diesen Kurssteigerungen ist ja sehr schnell schon im Jahr 2021 dann umgesetzt worden, also in vorauseilenden Erwartungen. Wie viele Menschen nun mal so sind, sind es aber meistens ja eben negative Nachrichten, die wir mehr beachten und da ist Unsicherheit natürlich eher die Frage, kann man da noch Geld verdienen, ist das noch stabil? Wir haben ein anderes Beispiel zurzeit, das ist Deutschland. Die wirtschaftliche Unsicherheit in Deutschland. Da gibt es internationale Umfragen und Messungen, wie Kapitalmarktteilnehmer oder Wirtschaftsteilnehmer die Sicherheit in einem Land, also umfassend gedacht, nicht nur militärische Sicherheit oder polizeiliche Sicherheit, sondern auch die Sicherheit von Regeln und die Sicherheit von einer vernünftigen Wirtschaftspolitik und. Einschätzen, da ist Deutschland sowas von abgestürzt in den letzten Jahren. Also die im Ranking, die Unsicherheit ist so hoch gegangen wie in keinem anderen Land. Das hängt eben mit unseren großen Problemen ab, die sich halt seit der Energiekrise gezeigt haben, wo dann deutlich wurde, dass die Energiewende alles andere als reibungslos läuft. Die deutschen Sonderwege, die hier eingeschlagen worden sind, sind eben immer wieder neu auf dem Prüfstand. Dazu dieses diffuse Bild, dass die Standortbedingungen teilweise katastrophal sind, die Regierung aber nur schrittchenweise bereit ist, das irgendwie anzuerkennen und kleinere Maßnahmen einleitet. All das hat dazu geführt, dass nicht nur das Ansehen des Standorts Deutschland sich verschlechtert hat, sondern eben auch sich das in diesen Unsicherheitsindikatoren zeigt. Der Aktienmarkt in Deutschland spiegelt das nicht in dem Sinne wider, dass die Aktienkurse jetzt zurückgegangen sind, wenn in der Welt sonst die Aktienmärkte eben fröhlich weiter steigen. Wir haben einen Abschlag der deutschen Märkte Richtung beispielsweise in den USA, aber der ist traditionell der Fall. Deutschen Unternehmen sind ja nun auch nicht nur in Deutschland, sondern eben auch weltweit unterwegs. Also diese 1:1 Wahrnehmung, da sind Ereignisse und Entwicklungen und das müsste doch hier die Märkte so und so betreffen, die sind nicht immer so, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern werden eben sehr stark auch in den Zirkeln von Analysten und Händlern und all denen, die beteiligt sind an den Finanzmärkten, diskutiert. Und dann schälen sich eben eher wenige Ereignisse raus, wo dann der Markt eben heftig dann reagiert.
Da waren wir schon fast ein bisschen philosophisch. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen drögeren Thema, zur Zins- und Geldpolitik, nennen wir es mal so.
Banause, das kannst natürlich nur du sagen. Geldpolitik ist wahnsinnig interessant.
Ja, das findest du jetzt als Volkswirt vielleicht ja. So, aber ich glaube, die meisten Menschen finden die Geschichten aus Unternehmen rund um KI oder ähnliches deutlich spannender als die Zinsentwicklung der Zentralbanken.
Du wirst wahrscheinlich auch sagen, das eine ist, KI ist Fußballfan und Geldpolitik ist Taschenheimer oder sowas ähnliches.
Ja, irgendwie ja. Sowas. Ja. Also der Operngänger ist eher der Kondisseur der Geldpolitik vielleicht so in der Richtung. Dennoch, ja, vielleicht müssen wir das mal vertiefen und du musst mir mal beibringen, warum Geldpolitik so spannend sein soll.
Das mache ich mal, dann machen wir mal eine Folge drüber.
Ja, genau. Dennoch, meines Erachtens ein Thema, dem man sich widmen muss, denn viele von den Marktzyklen sind ja vor allem durch die Zinspolitik beeinflusst. Der amerikanische Notenbankchef Powell hat jetzt erste Anzeichen nochmal erkennen lassen, dass die Zinsen in den USA doch gesenkt werden könnten. Und so langsam fragt man sich wirklich, wann ist es denn jetzt endlich soweit? Also sie machen die ganze Zeit rum und ja, vielleicht auch nicht. Und das zieht sich irgendwie wie so ein Kaugummi. Und ich habe das Gefühl, wir sprechen seit 15 Folgen über die anstehenden Zinssenkungen in den USA und irgendwie nichts passiert. Was ist denn da los in den USA?
Ja, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Geldpolitik langweilig ist, weil es sich halt wirklich nur in langen Zeiträumen abspielt. Noch dazu ist es natürlich ziemlich intransparent für die meisten Leute, was da überhaupt passiert. Am Ende ist es aber für alle in der Wirkung über das Finanzsystem, die alle die Wirtschaft machen oder am Finanzmarkt arbeiten, dann mit deutlichen Auswirkungen verbunden. Geldpolitik ist der Dreh- und Angelpunkt der Finanzmärkte. Die Notenbanken sind das Zentralgestirn der Finanzmärkte, die Manager des Finanzsystems und damit wirklich von wirklich übergeordneter Bedeutung im ganzen Wirtschaftswesen. Klar, es gab ein großes Hü und Hott in den letzten Monaten. Erst haben alle gehofft, dass die Zinsen stark sinken, das war noch im letzten Jahr. Ja, dann kamen die kalten Duschen, als die Inflation zwar runterging, aber dann irgendwann über 2% erstmal angehalten haben. Und jetzt wieder vermehrt Anzeichen, dass es dann doch weitergeht wohl mit dieser Inflationsberuhigung, weil auch die Konjunktur in Amerika ein bisschen nachlässt. So, das ist so die Geschichte aus den letzten 12 Monaten, würde ich sagen. Und naja, die erste Zinssenkung haben wir gesehen in Europa. In den USA ist jetzt alles dann doch wieder in die Richtung September gerutscht. Also das ist dann auch losgeht. Interessant, jetzt ein neuer Einflussfaktor. Donald Trumps Amtszeit wirft auch hier die Schatten voraus. Er hat ja dem US-Notenbankchef Jerome Powell mehr oder weniger deutlich gemacht, dass wenn ihm sein Job lieb ist, dass er die Zinsen bitte nicht mehr vor den Wahlen senkt. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber man unschwer zu erahnen, dass Zinssenkung Rückenwind ist für die Wirtschaft und die herrschende Regierung und also Donald Trump die ganzen Zinssenkungen für sich haben möchte, wenn er dann im nächsten Jahr dran ist. Das deutet aber wirklich auf eine große Herausforderung hin, die gerade in den USA mit Trump, mit den Aussichten sehr brisant wird. Wie weit kann eine Notenbank dann noch unabhängig handeln? Und deswegen ist es jetzt auch schon sehr, sehr spannend, ob die Fed dann sagt, naja, also von den Bedingungen her könnten wir jetzt die Zinsen im September senken und wir tun das auch. Gegen diesen Bannfluch, der da schon fast über die geldpolitische Arena halt. Also da geht es schon los. Ja. Im Vorfeld noch einer möglichen, immer noch muss man ja sagen, möglichen Präsidentschaft Donald Trumps. Ja, das ist, wie gesagt, Unabhängigkeit der Notenbank ist sehr, sehr wichtig. Und das wäre dann schon, wenn wir rauskriegen, dass die Notenbank in den USA am Faden des Finanzministeriums oder des Präsidenten hängen, dann könnte man zumindest von dem Setting mal einen Vergleich mit der Türkei machen.
In Europa gab es ja auch so einen kleinen Schritt, du hast es eben schon gesagt. Sollte man hier, wenn wir jetzt das mit dem Handelskrieg so im Hinterkopf haben, nicht auch sagen, okay, wir senken die Zinsen auch noch mal ein bisschen weiter, damit die Finanzierungskonditionen vielleicht attraktiv bleiben für die Unternehmen und die gegen so einen Handelskrieg auch gut gewappnet sind?
Nee, das ist kein Argument dagegen. Die Wirkungen von Zöllen kann man durch Geldpolitik jetzt nicht konterkarieren. Das sind eben die Ergebnisse, die dann nicht zu verändern sind. Die Produktion spaltet sich weltweit auf, wird ineffizienter und die Leute werden am Ende alle ärmer im Vergleich dazu, dass eben, was sie vorher konsumieren konnten. Nee, also Geldpolitik ist da nicht das richtige Mittel.
Jetzt stehen wir ja alle so ein bisschen kurz vorm Urlaub. Ich werde auch demnächst mal ein paar Wochen Urlaub machen. Und da habe ich mich gefragt, gibt es an der Börse eigentlich auch so eine Art Sommerloch? Weil viele Firmen, also wenn man sich mal hier auch bei uns im Unternehmen umschaut, da sind ja auch viele im Urlaub, dann wird da weniger gehandelt, ist da weniger los an der Börse? Und was heißt das denn für die Kurse eigentlich im Sommer?
Ja klar, also Umsätze geringer, kleinere Beträge, Volumina machen größere Ausschläge, aber das ist auch nicht so signifikant, dass man sich irgendwie auf eine Achterbahnfahrt im Juli, August einstellen müsste bei den Wertpapierbörsen. Nee, ich habe sogar jetzt eine Statistik gelesen, nach der die erfolgreichsten Börsentage gemessen ab den 20er Jahren in den USA die ersten 10 Juli-Tage sein sollen. Also Juli, die ersten 10 Tage sind immer die besten. Also da sieht man wieder, wie man Börsen Regeln, wie man sie gestalten kann, da ist wirklich der statistischen Gestaltung Tür und Tor geöffnet. Es gibt eine Art Sommerflaute, aber die Börsen funktionieren. Was sollen die Börsen gewährleisten? Warum gibt es überhaupt dieses Auf und Ab, dieses scheinbar widersinnige und nicht nachvollziehbare Gezucke an den Kursen? Naja, das machen wir ja nicht, um die Leute zu verwirren, sondern die Börsen sind ja dafür da, dass jeder, der Aktien hält, zu jeder Zeit, zu Börsenöffnungszeiten, und die sind lang, in der Lage ist, sich von seinen Aktien zu trennen. Das ist ja der Sinn von einer geöffneten Wertpapierbörse. Und im Zusammenspiel mit so vielen Akteuren, wie dann da sind, kommen eben dann diese Kursbewegungen heraus, aber die muss man sozusagen schlucken, um eben diese extrem wichtige Funktion aufrechtzuerhalten. Ansonsten wären Aktien eben nicht attraktiv. Erst recht auch nicht sowohl für Institutionelle als auch für Privatanleger. Obwohl der Privatanleger eben nicht, gerade nicht jeden Tag verkaufen soll. Aber von dieser Regel des Vermögensaufbaus, nämlich lange zu halten und auch durch jede Börsenkrise durchzufahren, im Gegenteil, dann dazu zu kaufen, weil das eben wirklich die ganz wenigen Gelegenheiten ist, für die man 5 Jahre oder 10 Jahre später extrem dankbar ist, wenn man ins Depot schaut und sagt, was für den Preis habe ich die Aktie damals bekommen in der Krise ABC. Wenn man das für den Privatanleger als fester Grundsatz für die Aktivität fürs Sparen mit Aktien eben aufstellen muss, dann gibt es davon natürlich eine Ausnahme. Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, und das ist im Leben nun mal so, und man muss dann doch an Gelder ran, dann kann man zu jeder Zeit an die Börse gehen und hoffen, dass dann eben der Kurs auch übereinstand ist. Aber dann ist es in jedem Fall immer möglich zu liquidieren. Und das ist auch im Sommer so, selbst wenn weniger Leute an den Handelstischen sitzen.
Vergleichsweise viel los war übrigens gestern Abend in Gelsenkirchen, denn da hat ja Taylor Swift gespielt und ich habe jetzt heute Morgen, das bringe ich jetzt mal so ein bisschen ungeplant von der Seitenlinie rein, gehört, dass es eine unglaublich positive Auswirkung hat auf die Wirtschaft von Gelsenkirchen, weil alles war mehrfach ausgebucht, die ganzen umliegenden Städte und Ortschaften waren bebucht, auch von Leuten, die gar keine Konzertkarten hatten, die aber einfach nur an diesem Ort sein wollen. Das war auch grandios, wie so eine Künstlerin wirklich da so ein Riesenmagnet sein kann für so eine ganze Region. Fand ich schon erstaunlich.
Gehört zu den Geheimnissen der Jugend, dass man Dinge macht, für die man sich später schämt. Aber naja, das haben wir alle gemacht.
Naja, und also ob auch, das bei Taylor ist, oh, das ist ja jetzt eine steile These, naja, die du hier aufstellst.
In der Art, wie man dann das
Fan... Beschwerden bitte an Podcast.
Ich von Taylor Swift direkt eine Mitteilung. Nein.
Nur das wäre für den Podcast nicht das Schlechteste.
Nein, du musst auch den zweiten Teil der Message noch mitbekommen. Man hat sich natürlich königlich amüsiert. Es war natürlich ganz fantastisch. Und deswegen ist es ja schön, dass diese, gerade der Mechanismen der Popkultur so toll funktionieren. Und wenn das Ganze friedlich abläuft und eben die Leute so mitzieht, dann ist das eine wunderbare Sache. Und ansonsten fällt das halt dann trocken ökonomisch gesprochen unter die Kategorie Großereignisse, wo man immer sagt, das muss doch wirtschaftliche Effekte haben. Antwort, ja, hat es. Nicht für die Gesamtwirtschaft, weil Gelsenkirchen ist jetzt nicht der Nabel Deutschlands. Wahrscheinlich schon wieder.
Swiftkirchen heißt es jetzt ja seit gestern.
Wahrscheinlich schon wieder Protestbriefe ohne Ende. Schöne Stadt, aber eben nur ein regionales Event.
Ja, wir gehen jetzt auch in so eine klitzekleine Sommerpause, gar nicht so lang. Ich glaube, wir lassen eine Folge, lassen wir zwischendrin jetzt aus. Die überbrücken wir mit einer spannenden anderen Folge. Mit dem Futurologen Max Tinius habe ich mich über das Thema Wohnen und Leben in der Stadt unterhalten. Auch eine ganz spannende Blickweise, die er da auf die Urbanität der Zukunft hat. Das dürfen Sie dann in unserem kleinen Sommerloch erwarten. Und ansonsten, wenn Sie während Ihres Urlaubs vielleicht Zeit haben, mal drüber nachzudenken, was Sie uns schon immer fragen wollten oder was Herr Kater oder Ulrich, wie ich jetzt ja sagen darf, da war es schon wieder, einmal erklären darf, dann schreiben Sie uns doch gerne an eben schon genannte Adresse podcast@deka.de. Wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes beispielsweise oder Sie hinterlassen bei unseren Social Media Kanälen auf Instagram, auf YouTube auch gerne einen Kommentar. Das war's von uns für heute. Wir wünschen Ihnen, falls er denn bevorsteht, einen schönen Urlaub und wir hören uns dann Mitte August wieder. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.